Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video heute auf meinem Kanal. Ich freue mich, weil ich habe in den letzten 2 Videos ganz, ganz viel über Spikes, Spike-Proteine, Spikopathie und den Test dazu erzählt. Und heute, um das Ganze abzurunden, habe ich mir Holger Reisner eingeladen. Holger ist Dozent gewesen für Luft- und Raumfahrttechnik. Er war eine ganze Weile Berater extern beim RKI. Vermutlich, weil er dann ein bisschen unbequem wurde, hat man gesagt, Herr Reisner, Holger ist genau wie wir alle ein lösungsorientierter Mensch. Ich liebe seinen Wissensschatz und gerade in Bezug auf diese ganzen Corona-Maßnahmen und Regeln und was da alles so mit zusammenhängt, ist Holger wirklich ein Pionier und macht da wertvolle Arbeit für uns alle. Und ich hatte ja neulich schon ein Video mit seiner lieben Frau gemacht, Dr. Sabine Stebel. Da ging es eher um das Fachliche der Spikopathie. Heute gehen wir dann an die Lösung ran und ich freue mich sehr, sehr, Holger, heute, dass du mein Gast bist im Interview.
Mythos Gesundheit. Vergiss, was du über Gesundheit zu wissen glaubst. Wir zeigen dir überraschende Alternativen. Viel Spaß bei dieser Folge.
Prima.
Hallo Carmen, schön hier zu sein
Ja.
und mal schauen. Meine Frau sagt immer, ich bin derjenige mit dem Klappspaten, der ihr Niveau begräbt und dabei die richtige Stellung aushebt. Und das will ich jetzt auch mal im positiven Sinne, denn aus einer gut vorbereiteten Stellung kann man sich besser verteidigen, auch sein eigenes Leben.
Das stimmt, ja. Und du bist ja wirklich auch immer zu am Machen und Tun und Forschen und in die Welt verteilen an Neuigkeiten. Und wenn ich irgendwie Fragen habe, gerade in Bezug auf diese ganzen Maßnahmen zur Lösung, da kommen wir gleich mal drauf, dann bist du mit deiner Frau und deinen Leuten, die da so im Background sind, immer so mein Ansprechpartner Nummer 1. Ich hatte neulich ein Video gemacht zu diesem Test, der speziell Spikopathie sozusagen im Blut darstellen kann. Magst du das nochmal mit deinen Worten erklären?
Von der Sache her, es ist, meine Frau würde jetzt sagen, ein sogenannter Surrogatparameter. So, übersetzen wir das mal gleich auf Neuhochdeutsch, zu Gutdeutsch eine indirekte Möglichkeit, das nachzuweisen. Und dazu, das geht hier um das Projekt Scan 2000, was wir jetzt momentan ausgerufen haben, um eben wirklich statistische Masse zu haben. Erstmal für die Leute der Hintergrund dazu, bevor ich dahin gehe. Der Hintergrund dazu ist, sollte sich dieser Sachverhalt beweisen, dann können wir damit im Prinzip die Pharmaindustrie und das Gesundheitsministerium nötigen, die allgemeine Impfempfehlung zurückziehen zu müssen. Und jetzt kommen wir dem, hä, wieso das denn? Ja, ganz einfach. Sie haben selber mal Regeln festgestellt. Und dieser Test bezieht sich auf IgG4 gegen SARS-CoV-2. Neuhochdeutsch heißt das also gegen die Antikörper, die der Körper selber hergestellt hat, die im Inneren des Immunsystems, also im Innere, die innere Abwehr darstellen. Das ist auch wichtig, weil man hat uns damals ja erzählt, dass diese Impfung sozusagen, ich kann denn keinen mehr anstecken, ich kann mich nicht anstecken. Nein, das geht gar nicht, weil dafür ist es der falsche Antikörper. Wir haben drei, um es jetzt mal vereinfacht darzustellen, wir haben drei Stufen von Antikörpern, IgA, IgM, IgG. So, IgA ist der, der außen auf den Schleimhäuten sitzt und der hätte eigentlich dann eigentlich gebildet werden müssen. Der wird als erstes gebildet, um eine Abwehr zu ermöglichen. IgM ist so ein mittlerer, der reagiert schnell und IgG ist derjenige, der dafür ist, dass wenn die Verteidigungslinie meines Körpers durchbrochen werden, in dem Moment im Inneren, sozusagen da, wo es besonders gefährlich ist, nochmal Antikörper gebildet werden, um das abzufangen. Also für die äußere Abwehr gar nicht geeignet. Das ist der erste Punkt, weshalb meine Frau da immer spricht, ja, diese ganze Impfung war eigentlich ein Off-Label-Use, weil genehmigt war diese Impfung eigentlich für, was haben sie uns versprochen, langfristige Abwehr im Äußeren, du kannst keinen mehr anstecken, sie haben uns dann sozialtechnisch damit gedisst, im Sinne von, ja, du willst doch niemanden gefährden, du hast trotzdem die Leute gefährdet. Trotz dieser Impfung, respektive die Impfung war gefährlich. Surrogatparameter. Diese Impfung war von Haus aus, haben Sie denn selber auch geschrieben, nur in der Lage, IgG zu machen. Also das, was bei einer schweren Infektion eigentlich vorkommt. So, und diese Impfung war auch so konzeptioniert, dass dieser IgG, dieser Antikörper, der in BAU gemessen wird, Binding Antigen Units, also bindende Antikörpereinheiten im Blut pro Milliliter, halt produziert wird. Und da haben sie folgende Vorgabe gemacht bei der Impfung. Also fangen wir wirklich von vorne an. Sie wollten erreichen, dass mit der ersten Impfung ungefähr ein Wert von 300 Baueinheiten erreicht wird. Dann mit der zweiten Impfung ein Wert von 500 Baueinheiten und mit der dritten Impfung, mit den Boostern, ein Wert von 1000 Baueinheiten. Und zwar eigentlich nur kurzfristig. Weil auch da ist wieder der Normalfall, wer sein Immunsystem kennt, so Biologie 9. Klasse heißt, der Körper hat keine Antikörper, wenn er sie nicht braucht. Er hat im Hintergrund aber das Potenzial, gegen alle möglichen bekannten und auch unbekannte Gifte Antikörper zu bilden. Das ist so die Hausvoraussetzung, weshalb wir so ein phänomenales Überlebensmodell sind. So, kommt jetzt irgendein Gift von der einen Seite angeschwommen, dann wird das von der anderen Seite erkannt und dann sagt er, ey, du gehörst nicht zu meinem Körper, ich fress dich. So, respektive die Antikörper machen das, die binden denn das Ganze, damit wird es größer, damit es sichtbarer wird für das Immunsystem und die Fresszellen machen es dann kaputt und transportieren es ab. Kurzfristig. Kurzfristig heißt oder mittelfristig heißt, dass diese Antikörper halt zuerst nicht vorhanden sind. Dann wird es eben so, ey, du stinkst. Na? Dann baut der Körper die Antikörper auf, hoch, 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 hoch. Und dann baut er sie wieder ab, weil Antikörper zu bauen an sich kostet ja Energie. Na? Es kostet Ressourcen des Körpers und Energie, diese komplexen Sachen zu erstellen, die dann für anderes nicht vorhanden sind, wodurch dann eben auch der Körper sich in dem Moment auf ein Sachverhalt konzentriert und dann eben auch, schau, wenn du eine virale Infektion hast, dann wird ja häufig gesagt, ja, pass auf, dass du keine Lungenentzündung bekommst. Lungenentzündung ist bakteriell. Weil das Immunsystem abgelenkt ist, werden dann plötzlich Bakterien mehr. Also deshalb ist das schon mal wichtig. Im nächsten Schritt ist es so, kurzfristig heißt eigentlich, um es jetzt auch, das haben wir ja auch bei uns auf den Kanälen ja dargestellt und du ja bei dir auch, das bedeutet, in 3 bis 6 Monaten müsste der Spaß eigentlich vorbei sein. Das bedeutet, die IgG-Werte des Inneren bauen sich nach 3 bis 6 Monaten bis zum Hintergrundrauschen ab. Das wusste man übrigens schon in 21. Das wusste man auch schon vorher, weil das ist Grundlagenbiologie. Das wusste selbst ich als Ingenieur. Na, ist ja auch nun mal kurzfristig, damit ich mich nicht mit fremden Blumen schmücke, sondern mit Allgemeinwissen. Und im Sommer 21, genau am 31.08.21, ist auch im Deutschen Ärzteblatt schon veröffentlicht worden. Damals ja noch unter der Doktrin, die Impfung ist gut und wir müssen impfen lassen. Da haben sie die vorherigen Stufen, die ich gesagt habe, mit diesen 300 und 500 weggelassen und haben gesagt, schaut, die Messgeräte funktionieren so, dass wir bis 21,8, also sagen wir grob 22, eigentlich keine genaue Aussage haben können. Zwischen 22 und 1000 war für die ein Graubereich. Übrigens, kleiner Gimmick am Rande, heute spricht man von einer ausreichenden Hintergrundimmunität, also dass man diesen 2G-Status, das zweite G, genesen bekommt, ab 40. Ja? 40, nicht 1000, 40. Na? So, und da haben sie damals schon gesagt, dass wenn man mit den ersten beiden Impfungen, so können die Leute gerne nachrecherchieren, weil mir geht es immer wichtig, dass sie sich selber bilden, um das auch nachvollziehen zu können, um auch ihren Gegenüber mit Wahrhaftigkeit antworten zu können. Na, haben sie gesagt, okay, gut, aber damals haben sie trotzdem schon geschrieben, ab 1000 Baueinheiten, also dieser Antikörperstatus, kann von einer Boosterung Abstand genommen werden. Stichwort heißt eigentlich auf Neuhochdeutsch, sollte nicht geboostert werden, weil wenn das Immunsystem so stark getriggert ist, dass so hohe Werte sind, dann heißt es, dass das Immunsystem dann eventuell einen zytogenen Sturm, eine Überreaktion, eine Allergie oder irgendwas ausprägt.
Mir stellt, kurz mal dazwischen gefragt, mir stellt gerade so die Frage, hat man das überhaupt überprüft? Die haben ja
da kommt der nächste Schmankel. Ne? Und das ist für die Leute, wir sind ja auch die RKI-Files und die PI-Files und sowas alles mit meiner Frau durchgegangen, respektive sie ist da meistens federführend, weil so schnell, wie sie lesen kann, das kann ich nicht. Ich bin halt ein Kerl, ich brauche was mit den Händen. Ja, und das nennt man dann eigentlich Serologie. Das bedeutet eben, dass man überprüft, was eigentlich da ist. Und dann der nächste Schmankel ist eigentlich der, dass da zwar das RKI und die anderen gesagt haben, hey, wie sieht's eigentlich aus mit der Hintergrundimmunität in der Bevölkerung? Weil wenn was Ähnliches ist, dann reagiert der Körper ja auch schneller drauf und sowas alles. Und da haben sie gesagt, ist uns zu kompliziert und zu teuer, Impfung ist billiger. Und haben die komplette Serologie eigentlich weggedrängt. Ja. Und das während aber im Ärzteblatt, muss man auch wiederum sagen, drin stand, hey, sollte überprüft werden. Also nach dem Motto, man wusste es, aber aus ich sage jetzt mal, politischer Einflussnahme heraus ist das weggedrängt worden.
Ja, und das ist letzten Endes das Ergebnis, was wir jetzt mit diesem Test, die wir machen, mit diesem Scan 2000, wir sind übrigens in der Praxis auch sozusagen von dir auserwählt worden. Ich freue mich sehr, dass wir daran teilnehmen dürfen. Das ist ja so ein Projekt, was so, ich sag mal, fast flächendeckend in Deutschland stattfindet mit Testungen. Nicht überall, in Österreich. Hilf mir weiter.
Ja, da wollen wir also
geplant da und ist noch ein bisschen weiter. Aber wir sind eine Praxis, unter anderem die dieses Testgerät haben. Und ich bin täglich erschrocken, was da für Zahlen rauskommen bei den unterschiedlichsten Varianten. Ob nur zweimal geimpft, einmal geimpft, zusammenlebend mit Geimpften. Also das ist Wahnsinn. Also boah, da...
So. Gehen wir einfach in die Zahlen rein, weil diesen Wahnsinn für das Publikum auch erfassbar machen. Was bedeutet das eigentlich? Im Normalfall müssten wir davon ausgehen, es gibt so Menschen wie mich, ich bin nicht geimpft, habe Corona vermutlich gehabt und ich habe so ein Hintergrundrauschen, das zwischen 15 und 50 Baueinheiten ist. Das wäre auch das, was natürlich wäre. So, wenn ich jetzt nicht in den letzten 3 bis 6 Monaten erkrankt oder mich impfen lasse, dann muss der Wert eigentlich irgendwo da. Und da haben wir auch gesagt, gut, okay, wir erweitern das. Das bedeutet eben zwischen 0 und 400 irgendwo liegen. Alles über 400 ist schon komisch, weil das würde eigentlich darauf hindeuten, dass eben da in der letzten Zeit eine Infektion oder irgendwas aus dem Ruder gelaufen ist. Was wir jetzt aber beobachten, und da halten wir uns dann wiederum auch an deren eigene Vorgaben, ist mit diesem spezifischen Test gegen auf IgG SARS-CoV-2 in Baueinheiten gerechnet ist, dass wir bei über 80% der Leute, die sich haben impfen lassen, Werte immer noch über 1000 finden.
Ja, 1000 ist schon fast noch niedrig. Also wir haben...
Lass uns doch mal diese Gruppeneinteilung einfach beibehalten. Werte über 1000, weil wir haben dann gesagt, gut, okay, bis 400 ist normal. Anführungsstrichen. Na? Ab 400 ist für mich so sozusagen der Graubereich. Und nochmal für die Leute, wenn ihr wissen wollt, ob ihr ausreichend geschützt seid, 40. 40, ein bisschen höher, ausreichend geschützt. Dein Immunsystem kann schnell genug darauf reagieren. Bis 400 erweitern wir den Bereich, ist normal. Und dann stellten wir eben auch fest, dass national und international immer mehr Labore nicht mehr wirklich hohe Werte testen, sondern die begrenzen bis 384. Also den Normalbereich. Und danach sagen sie viele, viele, nach dem Motto, damit keiner hellhörig wird oder vielleicht sein Biologie-Grundwissen der 9. Klasse herauskam und sagt, warte mal, das kann aber doch nicht sein. Ich habe doch in den letzten halben Jahren nichts gehabt, also irgendwas läuft auf dem Ruder. Mein Körper verschleißt dementsprechend, weil er ja Energien dafür hat. Verbraucht und kann sich nicht auf wichtige Aufgaben konzentrieren. Egal ob geimpft oder ungeimpft. Habe ich höhere Werte, ist das komisch. Und da haben wir eben, wie gesagt, diese zwei Gruppen. Und die eine Gruppe der Betroffenen. Betroffenen im Sinne von, die geimpft haben. Und da haben wir eben auch mit Frau Professor Dr. König und Susharit Bhakti und diesen Leuten, die mit zu unserem Klüngelclub gehören, gesprochen. Gerade die Frau Professor Dr. König ist da eigentlich federführend. Und die hatte eben unsere Beobachtung in unserer Feldstudie, an der du ja auch teilnimmst. Wir hoffen, das Rollout jetzt, das ist alles eine Geldfrage, weil wir müssen das alles selber finanzieren. Ne? Weil der Staat liefert ja lieber ein IRIS-T-System in die Ukraine für 400 Millionen, als so eine Studie durchzuführen. Die günstiger gewesen wäre, haben wir halt festgestellt, dass sie sagt, gut, okay, wenn die Geimpften einen Wert über 1000 haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie das Krankheitsbild der Spikopathie haben, Spikopathie kurz erklärt, heißt, dass der Körper immer noch weiter anscheinend diese Spikes produziert und deshalb dieser Surrogatparameter, dieser indirekte Nachweis über den einfachen Test, sozusagen das Immunsystem immer noch getriggert wird, halt Antikörper bilden zu müssen, weil da immer noch irgendwas anscheinend diesen Krankheit, dieses Pathogen, dieses Toxin weiter nachbildet. Das ist der Grund, warum der Körper das weitermacht. Und bei den Leuten, die halt Werte über 1000 haben, nochmal, wir sind jetzt nur bei der Grobeinteilung, mhm. Na, ist die Wahrscheinlichkeit zwischen 60-80%, dass sie Spikopathie haben. Das bedeutet, dass diese Impfung dann keine Impfung wirklich war, sondern eine Gentherapie. Weil der Körper immer noch, und das dürfte er eigentlich nicht mehr, nach deren eigenen Daten müsste der Spaß ja, das hat ja Lauterbach gesagt auch, und deshalb mussten wir so häufig boostern lassen und sowas alles, weil der Immunkörperstatus, weil der Wirkstoff an sich eigentlich nicht dafür war, Hintergrundzellen. Wir haben sonst ein Immunsystem Gedächtniszellen. Und die wurden eigentlich durch diesen Impfstoff gar nicht ausgeprägt. Also das Wichtigste für die langfristige Verteidigung wirklich. Ne? Und das ist eben hier nicht der Fall und deshalb müsste das niedriger sein. Ist das immer noch so, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die Leute Spikopathie haben. Das ist jetzt das W da dran.
Ja.
Wie OW.
Ja,
das in allen. Jetzt machen wir aus der Not eine Tugend. Das ist erstmal das. So, aus der Not eine Tugend ist, es gilt immer noch eine Empfehlung, auch für schwangere Frauen und für kleine Kinder, sich gegen Corona impfen zu lassen. Also dieses Leid noch weiter zu verlängern oder verschlimmern. Weil wir haben ja auch festgestellt, dass in Fällen, die uns vorliegen, dass nach dem Motto, er geimpft, sie ungeimpft, zwei Schwangerschaften sind hops gegangen, also Aborte. Die dritte Schwangerschaft war erfolgreich, das Kind musste aber früher geholt werden, weil das Kind angefangen hat, im Mutterleib Spikes zu produzieren und dementsprechend eine Gefährdung für Mutter und Kind war. Das ist denn nur, wenn es irgendwo genetisch integriert ist.
Ja.
Na? Das Gute ist, nach dem Motto, warum wir hängen jetzt wieder in dem Bereich haben, es ist wichtig, diese Daten zu kennen, weil man nur darüber, dass wir die Daten analysieren, die Möglichkeit hat, irgendwo auch etwas dagegen zu tun. Also zielgerichtet zu tun.
Genau, da bin ich auch voll bei dir, Holger. Ne, jetzt kann man sich natürlich hinstellen, oh, jetzt habe ich hohe Werte, jetzt habe ich Angst, jetzt muss ich bald sterben oder wer weiß, oh Gott, nee, das ist auch nicht Ansinn dieses Videos, sondern was kann derjenige oder diejenige tun, um zumindest Schadensbegrenzung zu machen, um möglicherweise Symptome einzudämmen, das Ganze so ein bisschen rückabzuwickeln, dass diese Werte runtergehen und es gibt Möglichkeiten und da würde ich gerne jetzt mal mit dir drüber sprechen. Also es gibt so Empfehlungen, die sprechen wir auch in der Praxis aus, so ein Anfangsprogramm, wo man quasi mit bestimmten Mittelchen, kommen wir gleich drauf, anfängt und dann aber so ein erweitertes Programm, um dann noch wirklich auch in das Zellinnere reinzugehen. Lass uns mal mit dem Basisprogramm quasi anfangen. Das sind so drei Sachen, drei, vier, ja.
Ich sage immer, eine Handvoll. Ja, die Leute, wenn sie nicht im Sägewerk arbeiten.
Ich muss ganz ehrlich sagen, wir selber nehmen sie auch regelmäßig, obwohl wir ungeimpft sind, einfach prophylaktisch, weil wir mit sehr, sehr vielen Geimpften zu tun haben. Und unsere Werte sind dementsprechend auch nice. Lass mal starten. Also
gut. Also das grundsätzlich gilt ja darin, es findet hier ein Angriff auf deine, ich nenne es jetzt mal Lebensenergie statt.
Ja.
Weil es ist auf der einen Seite ein Verbraucher. Na, das ist so, wie deine Stromrechnung geht hoch, weil die ganze Zeit der Heizlüfter läuft. Na, und so ist es für den Körper auch. Und du wunderst dich dann dafür, dass du kein Geld mehr in der Tasche hast, also deine Lebensenergie abgenommen hat. Und dann geht's darum, alles, was das Leben im positiven Sinne unterstützt erstmal. Und da wir die Wirkmechanismen einigermaßen rausbekommen haben, ist die erste Abwehrmechanismus, den wir eigentlich brauchen, ist, die Grundfunktion des Körpers ist, alles, was Müll ist, wird irgendwie angegriffen und wird in Anführungsstrichen verrostet, oxidiert. Also Atmung, aus Stress herauskommen, weil Stress begrenzt auch wieder, das ist dieses. Und wie unterstütze ich diese Mechanismen zum Beispiel denn auch eben mit Hilfsstoffen? Also entweder wir setzen auch immer einen Sauerstoffkonzentrator mit ein, um damit eben nach Adenne Mehrschritt-Sauerstofftherapie zu machen, weil das eben generell die auch die Alkalisierung des Körpers voll. Und das ist jetzt erstmal sozusagen der technische Ablauf, den Energiefluss im Körper hochzuhalten. Dazu gehört eben Atmung, Bewegung. Um jetzt nur zu sagen, was jeder tun kann, viel trinken, weil wenn Giftstoffe entstehen, die Natur macht es so, der Grundmechanismus der Natur ist dann verdünnen. So, das ist das, was jeder ganz einfach tun kann.
Wie, das kostet schon mal gar nichts, ne?
Also das kostet schon mal gar nichts.
Das kostet nichts. Ne? Wir können uns bewegen jederzeit, am besten draußen, an frischer Luft im Wald, in der Natur und dabei vernünftig atmen. Das ist auch so ein Thema, was ich hier tagtäglich mit meinen Patienten, Kunden, Klienten, wie auch immer, zelebriere und sage, atmen Sie richtig und halt trinken. Ja, ganz einfach. So, das ist so ja. Punkt eins.
Ja. Und, dann gibt's und du so bist, was du, es gibt ja volkstümlich den Ausdruck, du bist, was du frisst, was auch nur halb richtig ist. Aber dieses, was du isst, in dem Sinne ist auch wichtig, weil der Körper hat ein Naturschutzprogramm, das nennt sich Keto. Und das weiß auch jeder intuitiv. Also ich mache diesen Spielplatz, bespiele ich ja jetzt schon über 10 Jahre, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe, weil das eben auch für die Truppe und sowas, wo ich halt gedient habe oder den Projekten wichtig war, man wollte ja einsatzbereit sein, ist dieses nach dem Motto, stell deine Ernährung auch darauf ein. Jeder weiß nach dem Motto, wenn kleine Kinder wirklich eine schwere Infektionskrankheit oder krank sind, die haben eine Sache nicht, nämlich Hunger. So, und dieses Heilfasten und sowas ist soziokulturell nun wirklich in allen Kulturkreisen verpflichtend oder ja, wenn du religiös bist, schon teilweise verpflichtend und generell positiv. Ketoernährung ist generell eine Sache, die mir dabei hilfreich sein kann. Was passiert bei der Ketoernährung? Kurz gesprochen ist, das bedeutet eben, wenn der Körper 36 bis 48 Stunden keine Kohlenhydrate mehr zugänglich gemacht hat, in jeglicher Form keine Kohlenhydrate, ja, dann stellt er jede gesunde Körperzelle um. Und verändert sogar in jeder Körperzelle die Zellmembran auf einen säurebelasteteren Stoffwechsel, der bei Keto vorkommt. Dadurch passiert aber Folgendes, nach dem Motto, hier ist mein Pathogen, das ist eigentlich dafür, das ist, ich sage den Leuten immer, das Pathogen ist ja dafür ausgelegt, also der Angriffsstoff ist dafür ausgelegt, einen gesunden Organismus zu treffen. Ein gesunder Organismus, sagen wir mal, ist eine Holzwand. Das ist die Zelle wie Holz. So, und der hat einen Holzbohrer dran. Na, das ist der Sprengsatz, mit dem er da reinkommt oder die Reaktionsgruppe. Na, und in der Ketophase ist es aber so, dass diese Zellmembran geändert wird und dann wird aus Holz plötzlich Stahlbeton. Es wird verändert. Ist natürlich nicht ganz fachlich richtig. So, und jeder, der mal ein bisschen handgewirkelt hat und mit dem Holzbohrer auf eine Wand gekommen ist, weiß, dass dann der Bohrer abbricht. Zu gut Deutsch, das Pathogen es viel schwieriger hat, die gesunden Zellen zu befallen. Die ganze Zellmembran ändert sich. Das ist auch noch etwas. Das ist das Naturschutzprogramm. Ich sage mal, Arte, Fasten und Heilen kommt aus 2011, 12. Das ist so ein Grundbericht, den man sich dazu angucken sollte, um diese Grundnaturschutzmechanismen, mit denen wir geboren werden, letztendlich zu verstehen. Dann gibt es aber noch andere Stoffe, die wir eben auch erkannt haben, so nach dem Motto, nicht jeder kann, nicht jeder will, die dieses schützen. Und dabei spielt zum Beispiel die Sache auch eine Rolle, so nach dem Motto, der Energiestoffwechsel des Körpers wird ja gestört. Also, Energie zu geben. Und zwei Stoffe, die dabei für mich die wichtigste Rolle, also First Defense, erste Verteidigungslinie stellen, das ist für mich auf der einen Seite eben Chlordioxid, was ich ja mit Andreas Kalker seit 2007, 2008 zusammen erforscht und auch weiterentwickelt habe. Na, weil das ist nämlich eine Sache, das liefert mir chemisch gebundenen Sauerstoff. Im amerikanischen Militär ist das Zeug bekannt als Stabilized Oxygen, stabilisierter Sauerstoff. Also, ich trinke das Zeug, ich sprühe das irgendwo auf, das dekontaminiert durch Oxidation eben Stoffe, die für mich schädlich sind. Gut. Und der andere Stoff dazu ist letztendlich Methylenblau. Weil Methylenblau auch wiederum, das liefert Wasserstoff. Und die Grundmechanismen, warum wir leben, das ewige Feuer des Lebens, die Energiegewinnung, ist ganz einfach. Das hat mich schon in der Schule fasziniert. Das ist die kontrollierte Knallgasreaktion im Rahmen des mitochondrialen Stoffwechsels. Na, bumm, haha, Spaß. Also Sauerstoff und Wasserstoff zur Reaktion bringen. So, und wenn du Sauerstoff und Wasserstoff zur Reaktion bringst, dann entsteht auch etwas Phänomenales. Sonst entstehen bei Explosionen, Reaktionen eigentlich immer Abfallstoffe. Dabei entsteht H2O. Neues, neu entstandenes Wasser, was dann auch wiederum Lösungseigenschaften hat. Übrigens, wer fragt, hey, wie kommt die Energie her? Leute, na, ich komme ja nun aus der Luft- und Raumfahrt und sowas alles. Jede große Rakete hat einen Wasserstofftank und einen Sauerstofftank, weil das die höchste Energieform ist, die wir konventionell zum Einsatz bringen können, um zum Beispiel eine Rakete in den Orbit oder wo auch immer hinbringen zu können. Na, okay, Feststoffraketen ausgenommen, aber die großen Raketen funktionieren so. Das ist der Grundmechanismus des Lebens. Deshalb ist das auch am meisten vorhanden. Deshalb erreichen wir so viel über Wasserstoff und Sauerstoff. Methylenblau und Chlordioxid haben noch zweierlei Nebenaspekte, die dabei wichtig sind. Das bedeutet eben zum Beispiel auch, dass es gegen Pathogene, gegen Giftstoffe und auch gegen wirkliche Giftstoffe vorgehen kann. Mit Chlordioxid kannst du zum Beispiel auch die Bindung von Quecksilber zur Ausleitung aus dem Körper und sowas beschleunigen. Das sind alles Sachen, die wir erforscht haben, weil es eben diese Stoffe oxidiert. Mit Methylenblau, also es sind jetzt klassische Definitionen jetzt mal mit dem Neusprech. Chlordioxid ist in der Biozidverordnung. Biozide sind die Sachen, die eben Sachen dekontaminieren können. Steht in der Trinkwasserverordnung, Paragraph 11 in Deutschland mit drinne. Und bloß weil das andere günstiger ist, wird nur Chlor genommen. Und wenn du in Berlin zum Beispiel oder irgendwo Legionellen in der Wasserleitung hast, dann kommt da so ein Spezialauto vorbei und das hat halt Chlordioxid, was dann neu generiert wird an Bord und spült damit die Hauswasserleitung, dann hast du auch keine Legionellen mehr. Na, ist also nach dem Motto, oh, ist ja so neu, kommt vom Anfang letztes Jahrhundert. Ja.
Ja,
Methylenblau,
und
genau
Chlor
das Gleiche.
hat ja nun nichts mit Chlorwasser aus der Schwimmhalle zu tun. Da ist ja
nein, das ist ja eben nicht. Und die Leute können, ne? Ja, die Leute können den Unterschied nicht sehen. Die sagen dann ja immer, ah, Chlor, Chlor, da hat jeder gleich Senfgas und Chlorgas.
Ja,
und,
oder Macrotan oder wie heißt das? Chlorix. Das Zeug, ja, ich trinke doch kein Chlorix, ne? So.
Aber sie gehen zur Chemotherapie, wo ein echtes Senfgasderivat eingesetzt wird und deinem Körper helfen soll. Ich habe da mal ein Fragezeichen. Gut. Ja, aber zurück zu dem, es ist halt ein Unterschied, wirklich chemisch gesehen, ob ich Cl2, Chlorgas, habe oder Cl. Weil das ist eine Ionform. Und der Chlordioxid ist letztendlich ClO2. Wo kennen wir das eher her und was ist ein Baustein des Lebens? Gibt es auch Märchen drüber, ist nach dem Motto, was ist NaCl? Kochsalz.
Ja.
So, und ohne Salze als Ladungsträger, versuch mal zu überleben, das ist ungefähr so kurz, das ist etwas langfristiger, als wenn du versuchst, ohne Sauerstoff zu überleben.
Ja, das hatten wir neulich gerade in einem gemeinsamen Video, mein lieber Mann Andreas und ich. Also das war auch sehr, wurde sehr viel angeschaut und da kamen auch viele Fragen. Salz. Ja, ne, das Erste, was man, wenn man irgendwo zum Liegen kommt, angestöpselt kriegt, ist doch letzten Endes Natriumchloridlösung.
Medizinische Kochsalzlösung, ja.
Und dann sollen wir weniger Salz? Ja, da hatte ich dann auch Fragezeichen. Und das haben wir dann auch mal geklärt. Ja,
das komischerweise gehen bei den Leuten, wo man dann sagt, du isst zu viel Salz und deshalb geht der Blutdruck hoch, lässt sie dann zum Beispiel mehr Wasser trinken, wo nun alle möglichen Salze im basischen Bereich zusammengefügt sind, geht der Blutdruck runter. Aber gut, das ist jetzt ein anderes Thema. Wir bleiben jetzt erstmal bei dem Grundthema. So, First Defense ist für mich halt Chlordioxid auf der einen Seite. Und warum Chlordioxid? Nun ja, ich habe das bei der ABC-Schutzabwehr auch kennengelernt. So, und Chlordioxid wird zur Beseitigung, ist ein sogenanntes Krisenpräventionsmittel, was zur Beseitigung von biologischen und chemischen Gefahrenlagen eingesetzt wird. Das bedeutet, sowohl biologischer Angriff, Viren, Bakterien, als auch chemische Kampfstoffe können damit oxidiert und dementsprechend dekontaminiert werden. So, und das ist das, was Chlordioxid eigentlich für den Körper tut. Naja, ist das langfristig schädlich? Keine Ahnung, ich nehme es seit ungefähr 2007. Ein Stoff. Der andere Stoff, Methylenblau, ist auch ein Biozid. Also nach dem Motto zerstört genauso wie Chlordioxid, Viren und Bakterien. Und Methylenblau zerstört auch Pilze, greift sie an. Nicht alle Pilze, weil dann geht es dann auch wieder los nach dem Motto, macht's mir das Mikrobiom kaputt und sowas alles. Aber die meisten Leute wissen ja noch nicht mal, dass sie sowas haben. Und dass 80% ihres Immunsystems eigentlich im Magen-Darm-Trakt nimmt. Das kommt dann nachher nochmal vor. So, und Methylenblau ist letztendlich, für mich war das, ich bin da drauf gestoßen damals, weil es zum Nachweis von Wasserstoff eingesetzt wird in meiner Forschung, weil ich dieses Thema auch Energie als Kostentreiber der Produktion war ja eigentlich mal mein Hauptschwerpunkt, wo ich dann auch Facharbeiten und sowas habe schreiben lassen, als ich als Dozent tätig war und dort geforscht habe, da wird es nämlich als Nachweis mitgenutzt. Und weil es eben ein alternativer Wasserstoff-Carrier in dem Moment ist. Mhm. Und dadurch, dass es so alternativ ist und auch gleichzeitig eine alkalisierende Wirkung hat, das ist nachher noch unter dem 5-Punkte-Plan eine wichtige Sache, nach dem Motto das basisch Absenken des Körpers, ne, oder Gegenarbeiten, kann es eben geschädigte Mitochondrien direkt mit Energie versorgen. Weshalb es auch auf der Liste der Dopingmittel mitsteht. Und von Leistungssportlern eingesetzt wird, bloß vor dem Wettbewerb abgesetzt wird, weil sonst bist du bei Asterix und Obelix mit diesem komischen Dopingmittel, wo denn, ich glaube, die Zunge oder irgendwas blau verfärbt worden ist oder sie irgendwas hatten. Ja, okay, die Zunge ist es nur, wenn du stark nicht verdünnt aufträufelst, sondern dann ist es der Urin, also sehr leicht nachweisbar. Na? Und das ist auch wiederum ganz schön, wenn du Methylenblau siehst. Du kannst dich damit selber einstellen. Die Leute fragen dann immer, wie viel? So nach dem Motto, ja, so viel, dass dein Urin transparent oder leicht grünlich ist, weil blau heißt nach dem Motto, dann hast du ein bisschen zu viel für den Moment reingestockt, weil dann nicht alles verstoffwechseln konnte. Mhm. So kann man sich selber auch regeln, weil mir geht es ja auch darum, schau, wir können es gar nicht schaffen. Und die Leute aus dieser Agonie in die Selbstermächtigung reinzuführen, dazu müssen sie auch wissen, woran sie ihre Parameter sozusagen selber erkennen. Mhm. Also nach dem Motto, einfache Indikation selber. Na? Und dann bist du selber schlau und dann musst du dir nicht mehr ein X für ein U vormachen lassen. Und das Methylenblau, gerade bei den Impfgeschädigten, ich nenne es jetzt mal Impfgeschädigten, obwohl, wie gesagt, die sogenannte Impfung, die einer Gentherapie entspricht, da werden die Mitochondrien geschädigt. Deshalb haben sie dieses chronische Fatigue-Syndrom und diese anderen Symptomatiken als Kausalkette. Und wenn die Energieversorgung zusammenbricht, dann ist diese Grundsage nach dem Motto, wie lange kannst du leben, wenn die Energie bei dir nicht mehr fließt? Schau auf die Nulllinie, die dann im Krankenhaus angezeigt wird, denn das bestätigt man als tot, wenn Energie nicht mehr fließt. So, die Grundform der Energie wird halt an die Mitochondrien passiert. Achtung, Achtung, zwei Sachen sind zu berücksichtigen. Bei Methylenblau bitte keine Psychopharmaka dazu nehmen, sogenannte Serotoninblocker oder sowas, weil das eine putscht halt eher auf und das andere soll dich dämmen. Denn frag dich, warum dir jemand etwas zum Dämmen gegeben hat, aber da muss jeder selber drüber sozusagen empfinden und sich selbst ermächtigen. Na, und das betrifft ja wahnsinnig viele Teile der Bevölkerung, ich glaube 0,2%, die da also wirklich ein Problem mit haben könnten. Mhm. Und selbst das ist nicht trittsicher nachgewiesen. Also jedenfalls, ich möchte mal eine Bresche schlagen, was das Methylenblau angeht und Paul Ehrlich, also den echten Paul Ehrlich, der schon 1890 eine Studie darüber gemacht hat und Methylenblau eingesetzt hat, an Gefangenen natürlich, ethisch komplett korrekt, um damit zum Beispiel Rheuma und andere Probleme und sowas alles erfolgreich zu behandeln. Na, also wir greifen auf wirklich altes Wissen zurück, was sich über die Jahre bewährt hat, aber durch die Entdeckung des Penicillins, früher wurde Methylenblau zum Beispiel auch alternativ wie Penicillin eingesetzt, genauso wie Chlordioxid, bis das Penicillin dann halt kam. Mit den Risiken und Nebenwirkungen, die wir heutzutage wissen. Weil Penicillin ist ein Pilz und der schießt dir das Mikrobiom eventuell zusammen. Na? So, Punkt, der dabei berücksichtigt werden muss bei dieser First Defense, ist letztendlich, dass man die beiden Sachen nicht in ein Glas kippen sollte. Ich hatte vorhin schon von der Knallgasreaktion, das explodiert dann zwar nicht, aber das reagiert miteinander und dann habe ich eben von beiden Stoffen weniger. Ja. Lässt du aber eine Stunde Abstand zwischen den beiden Stoffen, hast du kein Problem.
Also eine Stunde wenigstens zwischen beiden Mittelchen Abstand lassen, so ist auch immer die Empfehlung bei uns in der Praxis, wenigstens. Ne? Oder wie man sagt, morgens das eine und nachmittags das andere oder umgekehrt. Die Reihenfolge ist dabei unerheblich, egal. Ne? Und die dritte Sache in dieser Dreierkette, wenn man jetzt mal bei den Substanzen bleibt und nicht bei Atmen und Keto und Bewegung, ist dann letzten Endes noch Glutation.
Magst du das? Glutation, Melatonin und Glutation oder Glutationskofaktoren. Ja. Das bedeutet, unterstütze deinen Körper dabei, besser entgiften zu können. Mhm. Einer der wichtigsten Sachverhalte, die es auch wieder relativ umsonst geht, ist, schlafe regelmäßig, versuche gut zu schlafen. Na? Und dann kannst du über Melatonin oder Glutation, Glutationskofaktoren deinen Körper zu dabei machen. Wir arbeiten da letztendlich mit Glutationskofaktoren, weil wenn du deinen Körper, wir leben ja, das ist ein Regelkreissystem, das ist eine geniale Maschine mit selbstregelnden Mechanismen, also besser als jedes Flugzeug, finde ich. Deshalb habe ich mich irgendwann auch diesem Menschen und nicht nur den Maschinen verschrieben, weil ich festgestellt habe, Energie, Verbrennungskraftmaschinen sind beides und so bin ich dann irgendwann auf den Menschen gekommen. Na? Wir gehen immer über Kofaktoren vor, das bedeutet eben, weil wenn du dem Körper immer den Reinstoff gibst, dann stellt er die eigene Produktion runter. Na, weil nach dem Motto, ne, brauche ich nicht. Und dann werden die Fabriken runtergefahren. Gibst du ihnen aber sozusagen die richtigen Brennstoffe, die richtigen Materialien dafür, dann werden diese Fabriken eher vervielfältigt, vermehrt, weil er sagt, ich brauche das, ich habe die Brennstoffe, also das Material dafür, ich bilde mir das selber. Und deshalb gehen wir über sogenannte Kofaktoren vor. Das bedeutet eben in unserer Glutations-Kofaktoren-Mischung halt dann dementsprechend die Stoffe, die derjenige dabei braucht. Also das Beste am Red Bull ist das Taurin. Das ist eine der Stoffe, die man dafür auch mit braucht. Aber Achtung, Taurin ist eigentlich deshalb, weil der Körper das gerne nimmt. Und er baut dann auch, wenn er gerade Taurin braucht, Glutation, die er mühsam aufgebaut hat, ab, um dann Taurin zu machen. Deshalb packen wir das ein, um die sozusagen da die Sättigungskurve damit zu erreichen. Und dem Körper sozusagen nicht zu sagen, hey, jetzt hast du mühsam was gebaut, jetzt verschwendest du das für Red Bull verleiht Flügel. Soll jetzt keine Markenwirkung sein, sondern einfach nur, dann, ich glaube, sprichwörtlich, die Leute verstehen, glaube ich, was ich meine.
Ist jetzt kein Freispruch für irgendwelche Energy Drinks, ne? Weil
definitiv nicht, weil Energy Drinks klauen dir Energie.
Ja.
Ne, die pushen dich kurzfristig hoch und mittelfristig klauen sie dir Energie. Mhm. Und aber dann kommen wir zum kleinen witzigen Aspekt. Wie bekommst du die jungen Leute, wollen ja gerne Party machen und nehmen dann auch teilweise irgendwelche Stoffe, die gesetzlich zumindest bedenklich sind. um gut tanzen zu können und sowas alles. Ja, was habe ich dann mit meiner Truppe der jüngeren Leute gemacht oder sowas alles? Ich habe gesagt, du, kannst du auch machen? Nimm doch mal eine Pipette voll Methylenblau. Sie konnten super gut lange durchhalten und tanzen, weil, wie gesagt, es ist ja so ein Biohack für langes Leben und wird beim Sport auch, du hast weniger Muskelkater, baut die Milchsäure besser ab und aufputschende Wirkung hat es eben auch. Ich empfehle da den Film Ab durch die Ecke und dann sich das Eichhörnchen in Kombination mit Koffein vorzustellen. Auch diese Wirkung kann man mit Methylenblau erreichen. Man muss, und das Schöne ist aber, dass der Körper am nächsten Tag sagt, das war eine super Party und ich habe nicht ganz so ein starkes Hangover. Mhm. Na, wenn ich dann solide geschlafen habe wieder, einer der Grundmechanismen, dann ist der Spaß auch vorbei und ich habe meinem Körper etwas Gutes getan und habe trotzdem Party gemacht. Also ich sag jetzt mal, ich stehe auf Lifehacks und Pushing the Limits, solche Sachen, die zur Leistungssteigerung beitragen, aber auch langfristig, weil ich möchte ganz gern langfristig leben und nicht kurzfristig nur meinen Körper sozusagen so hoch pushen, dass er danach dabei kaputt geht.
Wie lange sollten Betroffene das nehmen? Das ist vielleicht eine Frage, die doch den einen oder anderen interessiert. Zumindest hatten wir diese Frage auch schon oft in der Praxis. Muss ich das jetzt lebenslänglich nehmen?
Also da gibt's für mich immer die Klischee-Antwort, da reibe ich mir immer die Finger, so nach dem Motto, sowohl Glutationsmischung als auch Basenmischung zur Alkalisierung, als auch Chlordioxid, als auch Methylenblau, musst du nicht ewig nehmen. Das hängt davon ab, wie lange du leben möchtest. Und wenn du es meinst, nicht mehr nehmen zu wollen oder zu müssen, ist es ganz einfach, schneller mehr Platz auf der Autobahn für mich. Da bin ich dann egoistisch. Ja. Nein, also jetzt mal aus dieser bisschen zynischen Art heraus gesagt, ist dieses, hey, es gibt keine Kontraindikation, diese Sachen lange zu nehmen, weil sie einfach lebensverlängernd sind, prinzipiell. Und da gibt's sogar Studienlagen, biologische Nachweise für. Chlordioxid erhöht die Anzahl der Schutzfaktoren gegen oxidativen Stress beim sensibelsten Prozess im Leben, nämlich der zellulären Teilung, also deinem Erneuerungsprozess des Lebens.
Ja. Also wir haben immer so, wenn Urlaub ist, ist Urlaub. Ich schleppe jetzt nicht alles immer mit. Manchmal ist das auch ein bisschen schwierig. Gerade CDL ist ja kühlungsabhängig. Also das sollte wirklich im Kühlschrank gelagert werden. Aber dann ist das für uns immer so, unser Körper macht jetzt mal eine Auszeit, eine kleine Pause. Aber wenn wir so unter dem regulären Alltag und zu Hause sind, dann ist das eine Routine, die sich wirklich bei uns etabliert hat. Und ja, uns geht's super, uns geht's wunderbar. Und wir spüren da keinerlei Nebenwirkungen. Nebenwirkungen können natürlich auftreten in der Anfangsphase. Ne? Je vermüllter so ein Körper ist innerlich, desto mehr wird er wahrscheinlich auch merken, oh, da ist jetzt hier was in Gange und das kann Kopfschmerzen machen oder auch vielleicht eine gewisse Übelkeit oder vielleicht auch ein bisschen Schwindel oder dass man sagt, boah, mir ist so flau im Magen. Das ist normal. Ne? Da darf man sich dann auch nicht gleich irgendwie irritiert fühlen. Wenn der Körper eben voller Müll ist, dann muss er erstmal irgendwie was aufholen und abbauen und dann geht das auch vorüber. Also wir haben...
Das ist wie Lagerschmerz für mich. Also daran erkläre ich es den Leuten. Wenn du dir das Knie verdreht hast und du hast eine Position gefunden, dann bist du plötzlich schmerzfrei. Dann drehst du dich ein bisschen anders hin, dann sagst du wieder, aua, mein Knie tut weh. Mhm. Und ähnlich ist das, wenn ich eben stofflich irgendwo mit arbeite. Bloß, dass es dabei ist, deshalb sage ich den Leuten auch immer, von unten anfangen, nicht hochdosiert. Dann sind es sonst sogenannte Herxheimer-Reaktionen. Das bedeutet Haie-Schock-Reaktion. Und wie ich vorhin bei Chlordioxid zum Beispiel auch erwähnt habe, ist, Leute, wenn ihr etwas habt, was bei der ABC-Schutzabwehr Giftstoffe dekontaminiert und ihr haut euch das Zeug, wo wir alle im Prinzip übers Leben hin uns ein bisschen zugemüllt haben, gleich in großen Mengen rein, dann werden diese Giftstoffe freigesetzt und die müssen erstmal abtransportiert werden. Und dann machst du aus deinem Versorgungssystem plötzlich eine Sondermüllautobahn, wo der Körper dann auch sagt, ah, das ist ein bisschen viel. Deshalb immer von unten anfangen, gleich reinsteigern. Für die Frage, wie lange und sonst irgendwas neben der kleinen blasphemischen Antwort, die ich vorhin gegeben habe, ist es für mich so, ich rate den Leuten immer zu Intervallen. Das bedeutet, macht einen Sachverhalt 6 bis 12 Wochen und dann macht ihr mal 4 Wochen Pause, 2 oder 4 Wochen Pause. Warum ist das? Weil ich dann letztendlich durch diesen Pulseffekt auch sehe, was macht das eigentlich mit mir? Und dann kann der Körper selber regulieren, brauche ich das nicht. Prinzipiell, das war die Antwort, die ich vorher gegeben habe, hey, es gibt keine großartige Kontraindikation, dementsprechend kannst du das ruhig machen, aber ich möchte ja eine Selbsterfahrung haben und meinem Körper denn zu sehen. Und vor allen Dingen ist das dann auch einer der wichtigsten Punkte im Leben, ist dieses, es holt meine Psyche, meinen Geist ab, weil ich dann plötzlich selber die Erfahrung mache, was es mit mir macht. Und dann gibt es einen bewussteren Einsatz. Und das geht bis dahin bei Leuten, die das lange genug machen oder sowas alles. Ich muss nur an den Stoff, wenn in eine Gefahrensituation ist, ich muss nur an den Stoff denken. Und es scheint so, als ob der Körper die Fähigkeit hat, dann diesen Stoff durch diese Manifestation, also das soll jetzt kein Heu sein, sondern das kennen wir im Militärischen auch mit den Überlebenstechniken und sonst irgendwas, sich das Ganze vorzustellen. Leute haben länger durchgehalten, als sie auf dem Schiff versprengt waren, also im Rettungslos waren, weil sie sich vorgestellt haben zu essen, obwohl sie nichts zu essen mehr da hatten. Na, ein gesunder Geist und einen gesunden Körper.
Voll bei dir, ganz, ganz doll bei dir. Viele denken immer so ein Körper, ja gut, das ist das, was hier so sichtbar ist. Das ist ja nur verdichtete Materie. Wir sind viel, viel mehr als das und das meiste oder der überwiegende Teil unseres Seins ist im Feinstofflichen. Und wir dürfen alle nicht unseren Geist unterschätzen, wozu der in der Lage ist, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung zu agieren. Deswegen ist unser Denken und unser Bewusstsein und unsere Achtsamkeit, unser Selbstwert, unsere Selbstermächtigung uns gegenüber, jeder für sich darf das mal überprüfen, immens wichtig in unseren gesundheitlichen Aspekten und nicht nur da. Na, also das ist schon wirklich nicht vom Tisch zu weisen. Da sind
ja, wir können das ja sogar grobstofflich einfach, ich habe das mit den Leuten damals in der Impfzeit auch mit einem Experiment gemacht, nach dem Motto, traust du dir das zu, eventuell eine Spritze zu vertauschen, wenn du im Impfzentrum bist? Um jetzt mal einfach eine Aufgabenstellung zu machen, die Stress bedeutet. Und nee, traue ich mir nicht zu. Dann sagte ich, gut, okay, komm, wir machen mal eine Trockenübung. Tausch mal das aus. Gut? So, ja, das ging schon mal. So, wie lange hat das gedauert? Zeit gestoppt? Keine 20 Sekunden. Dann fragte ich die Leute, traust du dir zu, 20 Sekunden die Luft anzuhalten? Und dann stellten sie ganz locker fest, eigentlich so gut wie jeder kann 30 Sekunden die Luft anhalten, so nach dem Motto, ja, kann ich. Und über diese kleine Manifestation kannst du den Leuten Mut machen, wenn ich das eine kann, kann ich auch das andere. Das sind sogenannte Reizkopplungselemente, die man in der Psychologie eben nutzen kann, wo man wirklich dann erlebt, was man schafft. Denn es ist ja nun nicht unbekannt nach dem Motto, Leute, die sagen, das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht, die werden ein Problem haben.
Die schaffen wieder es nicht.
Wieder in die Kindheit zurück, weil Entwicklungspsychologie mal, es gab mal ein interessantes Experiment, weil Mut ist lernbar und ich versuche den Leuten Mut zu machen und auch aus Beobachtung abzuleiten. Es gab eine Studie mit Kindern letztendlich, mit zwei Probandengruppen, kleine Kinder, die klettern lernten und sowas, als auf dem Gerüst waren. Und sie haben die Aufschlagswahrscheinlichkeit, sage ich mal wieder ein bisschen polemisch, getestet, also nach dem Motto, wie oft die Kinder runterfielen. Und die Eltern haben den Kindern gesagt, fall nicht runter. Und die anderen Eltern haben ihren Kindern bei dem gleichen Versuch gesagt, halt dich gut fest. Und du konntest es in den Nahaufnahmen an den Händen machen, wenn die und an den Gesichtern, an den Zügen schon festmachen. Die Statistik hat natürlich nachher das Ganze bestätigt. Die Eltern, die gesagt haben, fall nicht runter, fall nicht. Da hast du gesehen, wie das Kind plötzlich verschüchtert irgendwie versucht hat, sich festzuhalten und aber nicht mehr so koordiniert war. Bei den Eltern, die gesagt haben, halt dich gut fest, sahst du, wie das Kind wirklich, und du könntest es sogar messtechnisch mit Sensoren nachweisen, die Griffkraft sich erhöht hat, um sich gut festzuhalten, weiterzuklettern und die Wahrscheinlichkeit letztendlich runterzufallen, ist dabei minimiert worden. Und das ist ja auch, das sind wieder die Tricks der Psychologie. Gehen wir wieder vom feinstofflichen, schwingungstechnischen einfach in dem, was die Psyche wirklich mit uns real macht, damit jeder das bitte erfassen kann. Also du musst nicht dran glauben, du kannst es selber beobachten und was du denn glauben möchtest, ist dir überlassen, aber das eine garantiert dir, mutige Menschen leben länger. Und das, was der Staat wiederum mit uns gemacht hat, was ich ihm zur Last mache, er hat nur mit Angst gearbeitet. Du wirst sterben, wenn du dich nicht impfen lässt. Die Pandemie der Ungeimpften. Angstmache, gegenseitig aufwiegeln. Übertragen wir das jetzt in das Bild. Sie haben also Kinder produziert, die mit einer höheren Wahrscheinlichkeit runterfallen.
Ja.
Absolut. Die Aufgabe eines Staats, eines Systems sehe ich aber darin, mutige Menschen zu machen, damit dieses Staat als Staatssystem möglichst lange auch überlebt und produktiv gemeinsam vorankommt.
Eine Frage unter dem Video von Sabine und mir war unter anderem Natokinase. Da war eine Patientin, Klientin mit Symptomen, die nimmt jetzt seit einer Weile Natokinase. Ihr geht's damit gut? Erzähl mir mal bitte was zu Natokinase. Kann man das unbedenklich nehmen? Was gibt's da zu beachten? Was macht das überhaupt?
Also, jetzt ist natürlich der Ingenieur mir, du kannst nichts unbedenklich machen. Du musst immer auf dich selber hören und achten. Mhm. So. Der Grundsatz ist, wir haben es hier mit Enzymen zu tun. Enzyme zersetzen irgendwas oder helfen, Sachen zu zersetzen. Natokinase hilft unter anderem auch, Spikes zu zersetzen. Das hindert mich aber nicht daran, wenn das irgendwie genetisch integriert ist sozusagen, dass denn Spikes nachproduziert werden. Natokinase, ungefähr 2% der Bevölkerung vertragen es nicht. Da beim langfristigen Einsatz kann es die weißen Blutkörperchen angreifen und zersetzen. Mhm. So. Deshalb sollte ich sowas immer begleitend mit Mess- und Regeltechnik machen. Das ist ja auch der Grund, warum wir gesagt haben, so, wir erzeugen jetzt unsere eigenen Daten und geben die Ermächtigung in die Hände der Menschen zurück mit diesem Testsystem. Ne? Dementsprechend für die ist gefährlich. Also man muss das immer beobachten. Aber es gibt ja noch ein anderes Enzym. Also Natokinase ist vergorenes Soja-Eiweiß. Nur um zu sagen, damit du mal grob weißt, wo es herkommt. Und jeder, der sich mal mit Soja auseinandersetzt, ja, der weiß...
Das ist jetzt schon für mich wieder bedenklich. Soja ist ja zu den allermeisten Teilen genmanipuliertes Zeug.
Ja, es geht nicht nur um die Genmanipulation. Soja ist an sich... Schau, Soja ist eine hochenergetische Pflanze. Mhm. Wenn du ein Lebewesen bist, hättest du Bock, gefressen zu werden? Eher nicht. Also hat Soja sehr viele Sachen entwickelt, um seine Fraßfeinde, letztendlich, weil Soja kann schlecht weglaufen, ne? Um seine Fraßfeinde im Prinzip zu vergiften. Und da kannst du mal in die Geschichte von Soja gehen. Soja ist eigentlich ein Schweinemastfutter und bevor sie das chemisch aufgearbeitet hat, hat es zu Kannibalismus geführt. Es ist also nicht diese alte Kulturpflanze und sonst irgendwas, so nach dem Motto, hey, es ist wirklich ein Superstoff. Und es führt auch, was eine der Hauptangriffswaffen, die von Soja an sich ausgeht, ist dieses, es macht steril. Es führt also zu, da gibt es keinen Nachwuchs mehr, dementsprechend der Fraßfeind ist nicht mehr so häufig da. So. Wenige können das abarbeiten. Das ist zu Soja zu sagen. Jetzt wieder nicht zu hoch stilisieren, in kleinen Mengen. Und das ist ja schon vergoren, dementsprechend aufbereitet und sowas alles, ist das Gefahrenpotenzial wieder ein anderes. Weshalb eben die das dann auch als Schweinemastfutter nachher ohne Kannibalismus einsetzen konnten. Und ohne das, naja, bei Mastschweinen ist es nicht so wichtig, ob die sich fortpflanzen, kommt auch erschwerend hinzu. Ja. Aber es gibt ja auch noch eine Alternative, die nennt sich Bromelain. So. Das eine ist das Enzym, was ich mit Soja gewinne, das andere ist ein Enzym, was ich mit Ananas gewinne. Beide diese Enzyme haben eine ähnliche Wirkung im Körper. So, und wenn ich das eine nicht vertrage, vertrage ich vielleicht das andere oder ich kann damit mit Gleichgewichtsreaktionen arbeiten. So, das war ja auch alles Sachen, die wir erarbeitet haben. Warum haben wir uns diesen ganzen Scheiß eigentlich so zugewendet und so viel Diagnostik und meine Frau erklärt euch die Wirkmechanismen, die ja einem wirklich Angst und Bange machen können. Leute, ist nicht so schlimm. Ich wach morgens damit auf mit den liebevollen Worten, Schatz, ich habe einen neuen Schadmechanismus gefunden, der sie umbringt und wird mit zwei weiteren abends ins Bett geschwemmt. Und dann wünscht sie mir gute Träume. Also, na, man muss da ein bisschen drüber stehen.
Ja.
Na, aber das ist eben dieses, ich habe eine Alternative, das wäre eben das Bromelain, das Ananas-Enzym, was ich mit einsetzen kann. Und jetzt kommen wir zu dem Grundsachverhalt, einer der Stoffe, die wir auch noch ganz viel einsetzen. Und das ist letztendlich effektive Mikroorganismen. Wir haben da mit Freunden zusammen eine spezielle Mischung entwickelt, die du ja auch kennst, wo eben nicht nur 10, 12 Kulturen sind, sondern 31 Kulturen drin, weil wir festgestellt haben, dass gerade bei den Geimpften das Mikrobiom, also deine Symbionten, die im Magen-Darm-Trakt sind, im Prinzip massakriert worden sind. Ich drück's mal ein bisschen rückhaltslos aus. So, und es gilt auch, volkstümlich kennen wir den Spruch, du bist, was du frisst. Die Wahrheit ist aber nicht, du bist, was du frisst, sondern du bist, wen du fütterst. Und füttern tust du deine Symbionten, die in deinem Magen-Darm-Trakt mit dir leben. Weil wenn das die Schlechten sind und die Nahrung aufspalten, dann entstehen daraus Toxine, Giftstoffe. Na, das weiß jeder, der mal eine Salmonellenvergiftung oder sowas hatte. Das ist nicht gut. Und nicht die Salmonelle an dich bringt dich um, sondern das, was sie an Stoffwechselprodukten produziert. Das Bakterium an sich ist nicht unbedingt gefährlich, aber die Stoffwechselprodukte davon sind toxisch. Ja. So, und die anderen, deine Symbionten, die positiv sind, die Abfallprodukte, die du erst verwerten kannst, weil du kannst nicht direkt, ich sag jetzt mal, den Schweinebraten oder was auch immer du gerade isst oder den Maiskolben oder such dir was aus, verwerten, sondern das muss erst aufgebrochen werden, damit diese Fragmente entstehen. Und wenn es die richtigen sind, dann nennen wir die Enzyme, also Bausteine des Lebens. Mhm. Na? Und deshalb, das sind ja Enzyme, enzymale Zersetzungsprozesse, über die wir gerade gesprochen haben. Das bedeutet eben raffinierte Bereiche, Bromelain, Natokinase, die dann eben helfen, Sachen wiederum weiter aufzuschließen, um das Ganze eben dann zu verdauen. Um dann daraus die Eiweiße, die Grundstoffe und sowas alles zu gewinnen, aus dem wir uns selber wieder jeden Tag millionenfach reproduzieren, weil wir sind ein Prozess von Entstehen und Vergehen.
Ja, so ein Körper ist schon echt eine geniale Sache, ne? Und wenn wir dieses Schweizer Uhrwerk einfach machen lassen würden, dann wird er auch super gut für uns funktionieren. Bloß wir greifen so viel von außen ein mit irgendwelchen Dingen, die augenscheinlich uns retten sollen. Ich sehe das sehr kritisch. Ich fasse nochmal zusammen. Wenn man jetzt diesen Wert in diesem Spikopathie-Test hat, der über 600 oder nehmen wir mal nicerweise über 1000, das hörte sich jetzt gerade an wie nicer Dicer, ich weiß ja gar nicht, wie ich darauf komme. Also, wenn er über 1000 ist, meinetwegen auch schon ab 600, besteht Handlungsbedarf und das raten wir natürlich auch jedem. Und anfangen kann jeder für sich zu Hause mit vernünftiger Atmung, Bewegung, mit Ernährung, die Kohlenhydrat reduziert oder wirklich mal weg lassend ist. An Mittelchen können wir CDL, Methylenblau, Glutation, Basenmischung empfehlen und aber auch effektive Mikroorganismen, um das Mikrobiom zu stärken. Zusätzlich kann man natürlich, wie wir eben gerade schon besprochen haben, Natokinase oder Bromelain nehmen, auch Koriander. Das ist dann sozusagen schon eher was intrazellulär arbeitet. Da würde ich vielleicht zu Anfang noch gar nicht mit loslegen, weil bin eher so, dass man die Zellzwischenräume erstmal angehen sollte und da den Müll wegschaffen sollte, bevor man dann in den ins Zellinnere reingeht, weil wenn die Tür aufgemacht wird, dann kann das durchaus auch nach hinten losgehen mit starken Nebenwirkungen. Also Step by Step und für alle, die sich fragen, wie viel und was und überhaupt, tastet euch ran. Ne, hört mal so ein bisschen auf euren Körper, auf die Reaktion eures Körpers auf die Mittelchen und fangt nicht gleich an, mit hohen Dosierungen zu experimentieren, sondern Stück für Stück sich daran tasten, sowohl in der Menge als auch in der zeitlichen Abfolge. Ne? Man kann zwischendurch sicherlich mal Pausen machen, aber einfach mal so horchen. Tut mir das gut? Was tut mir gut? Wie lange tut mir was gut? Und das, was wir jetzt hier empfohlen haben, ist unbedenklich, wenn man denn so ein bisschen, wie gesagt, auf sich hört. Ne, natürlich, wenn ich mir 5 Liter Kanister CDL reinkippe abends, ist das wahrscheinlich nicht so toll. Aber wenn man das so Stück für Stück mal damit spielt und damit arbeitet, ist das für den Körper doch sehr unterstützend. Und wir haben mittlerweile auch etliche und viele, wo diese teilweise exorbitanten Werte dann auch durch diese Maßnahmen wirklich wieder runtergehen. Und ich denke, damit schaffen wir auch wieder Hoffnung für diejenigen, weil manchmal sind diese Zahlen auch so ein bisschen erstmal niederschmetternd und vielleicht auch so ein bisschen irritierend, vielleicht auch in die Angst führend, aber das muss es gar nicht, weil wenn man weiß, wo man ansetzen kann, um das Ganze anzugehen, dann ist das schon sehr, sehr hilfreich für denjenigen und das schafft natürlich dann wieder Mut. Und diese mutigen Menschen brauchen wir dann.
Eben, so mutige Menschen leben länger. Ja. Gehen wir nochmal die Grundsätze zusammen als Zusammenfassung. Mhm. Erstens, Leben existiert, weil Energie gewandelt wird. Die Grundsteine, um Energie zu wandeln, ist im Prinzip Sauerstoff und Wasserstoff. Dann kommen wir zu den Sachen, die wir neben dem, was du selber für dich tun kannst, Methylenblau und Chlordioxid. Na, du bist nicht, was du frisst, sondern letztendlich, du musst das unterstützen. Das sind effektive Mikroorganismen, deine Symbionten, die bei den Geimpften und auch bei den Leuten, die unter Shedding leiden, die möchte ich bitte nicht vergessen, weil wir finden auch teilweise hohe Werte bei Leuten, die nicht geimpft worden sind. Da würde meine Frau von so einer Kappa-Reaktion sprechen, komplementaktivierte Pseudoallergie. Ich mache es jetzt mal wieder einfacher, weil ich bin ja derjenige, der ein bisschen simpler gestrickt ist, bin ja schließlich ein Mann. Na, ich sage immer, das ist wie, du hast plötzlich eine Birkenpollenallergie entwickelt, weil du kontinuierlich im Birkenwald stehst. Bloß, dass die Birken momentan jetzt zwei Beine haben und das sind meistens die Leute, die jetzt unter Shedding leiden. Also wo das wirklich integriert ist und die dann über Exosome, die das Ganze ausatmen, also in Blüte stehen. So, also, das heißt aber, und wie wehre ich mich dagegen? Ja, Chlordioxid zum Beispiel äußerlich anwenden, wenn ich mit ihnen in Kontakt bin oder sowas alles mal absprühen, weil es dann auf der Oberfläche direkt dekontaminiert wird, mal ein bisschen im Mund sprühen. Und wir nehmen dann halt dazu regelmäßig Methylenblau, um eben innerlich auch den Körper auf ein höheres Energieniveau zu bringen. Und wir könnten hier ja in diesem kurzen Beitrag nur ein paar der Sachen betreffen, weil viele Wege führen nach Rom. Aber das sind grundsätzliche Sachen, die einfach sein müssen. Deshalb sage ich immer so, eine Handvoll Sachen wirst du ja wohl hinfangen. Fangt damit wenigstens an. Wenn ihr andere Wege habt, nutzt diese letztendlich mit. Aber fangt an, etwas zu tun für euch. Wir werden sicherlich nochmal weitere Sendungen machen. Ich bin jetzt auch dabei, eben, du weißt ja, wie mein Mantra ist, diene dem Leben. Im Prinzip mir sowas wie eine ABC-Schutzausrüstung zurechtzulegen. Das bedeutet eben, wie fange ich Sachen an oder welche Mechanismen, welche Art von Kleidung bis hin zu welchen Gerätschaften kann ich nutzen, die generell lebensunterstützend sind. Da haben wir eben auch schon eine Auswahl, weil der Fluss der Elektronen spielt eine wichtige Rolle. Wir haben dann Sachen, der Fluss der Elektronen wird eben auch verändert oder die Blutsauerstoffaufnahme, Geldrollenbildung und sowas alles. Und da gibt es eben viele Mechanismen und Sachen, mit denen man den Leuten helfen kann. Und ich möchte das jetzt einfach in so eine kleidungsphysikalisches Element auch mit nach außen hin, weil die Abwehr, je weiter es vom Körper weg ist, je weniger muss ich in meinem Körper damit kämpfen. Ja. Und da führen viele Sachen, die uns noch zur Verfügung stehen. Und da ist dann wirklich, habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Und mein Gott ist eine Göttin, heißt Mutter Natur, das darf ich als Ingenieur sagen. Und ich bin halt nicht so impertinent wie einige Politiker, die meinen, für sie gilt eine andere Physik oder Biologie oder Chemie. Nö, ich gebe mich mit dem zufrieden, was da ist, weil das funktioniert. Seit tausenden von Jahren super gut. Ja, manchmal muss man es mal echt nicht neu erfinden.
Ja, nur bei vielen in Vergessenheit geraten. Ne? Eine Frage war noch, an wen kann ich mich wenden, wenn mein Hausarzt das alles belächelt und fleißig weiterimpft und ich aber merke, ich bin betroffen?
Nun, da gibt's für mich zwei Tricks. Also erstmal, eins unserer Hobbys ist ja im Prinzip Ärzte umdrehen, so nach dem Motto, weil jeder darf sich neu erfinden, jeden Tag neu. Und ich will nicht alle Leute zu meinen Feinden machen, weil da habe ich sowieso keinen Bock drauf, sondern aus Feinden Freunde machen ist viel komplizierter. Und respektive, wenn er denn abschwört, ne, vor der Vergebung steht die Reue, habe ich damit auch kein Problem. Denn so gewinnen wir die Menschen. Was haben wir gemacht? Also bei einigen Ärzten bin ich dummdreist vorgegangen, dann habe ich letztendlich zu diesem impfenden Arzt oder sonst irgendwas einige der Patienten von ihm wieder hingeschickt und habe gesagt, ja, dann sag mal deinem Arzt, er soll mit dir einen IgG-Test machen lassen. Ist eine Blutabnahme, schickt er ins Labor, ist eine IgE-Leistung, das bedeutet, du zahlst so 40, 50 Euro dafür und wenn der hoch ist, dann soll er dir den Wert mal erklären. Wenn du feststellst, dann guck vor mal im Biologiebuch oder auf unseren Kanälen nach, wo das ja alles erläutert ist, wie es eigentlich sein müsste. Wenn er dann sagt, oh ja, sie haben ja gute Werte, die sind ja über 384, na, super. Na? Wenn er dir dann noch eine Impfempfehlung gibt, dann handelt er wirklich vorsätzlich gefährdend. Weil dann solltest du aus den vorhin genannten Gründen ja nicht mehr impfen. So, oder was haben wir am Anfang gemacht? Wir haben sie dann auch zur Frau Professor Dr. König ans MMD-Labor geschickt. Und wenn dann der erste Test zurückkommt, ja, sie haben einen so und so signifikanten Wert, das bedeutet Spikopathie, dann sagt er, ist mir doch egal, aber gibt dir das Ergebnis. Sind beim selben Arzt aber drei Leute, dann gilt es, aller guten Dinge sind drei, dann fängt er selber an nachzudenken, wenn er nicht ganz mit einem Klammerbeutel gepudert ist und nicht die Leute so sehr beschissen hat, dass er eben euch hat impfen lassen und sich selber und seine Familie nicht, weil dann bekommt er nämlich auch selber Angst, weil er feststellt, ich habe mich und meine Familie selbst gefährdet. Wir haben solche Ärzte mittlerweile mit betroffenen Kindern, die eben dann umgekehrt sind, die jetzt mittlerweile eine vollständige Aufklärung machen, denen das verdammt leid tut und die versuchen das besser, weil Wir sind alle betrogen worden. Und zwar auf die perfideste, psychologisch ausgereifteste Art und Weise, die man sich vorstellen kann. Na, und ich möchte an die Verursacher ran. Deshalb haben wir diese Kampagne Scan, Projekt Scan 2000 ins Leben gerufen, um jetzt wirklich eine Studie aus der Bevölkerung, für die Bevölkerung auch mitmachen zu können, um dann denen zu Leibe zu rücken, die halt das Ganze wirklich verursacht haben, weil die Hintergrunddaten oder Daten darf ich ja nicht sagen, sondern die Hintergrundindizien, die wir haben, weisen darauf hin, dass viele von denen, die sehr weit oben stehen, in den Unternehmen und in der Politik, die gesagt haben, lasst euch impfen, die ihre Unteroffiziere eingepeitscht haben, dass die Leute sich haben impfen lassen, selber nicht geimpft sind. Und dann darf ich sagen, ich möchte Blut sehen. 5 Milliliter lang mir. Weil mit diesen 5 Millilitern kann ich trittsicher mittlerweile nachweisen, ob derjenige sich hat wirklich impfen lassen oder nicht. Dafür gibt es verschiedene Analyseverfahren, die wir mittlerweile auch ausgearbeitet haben. Stichwort Spektralanalyse, Massenmikroskopie und. Und es ist so weit, dass wir mittlerweile eigentlich technisch gesehen so weit sind, über diesen Surrogatparameter würde, ist das erste Indiz. Aber je tiefer wir reingehen, können wir sogar bei fast allen sagen, mit welchem Impfstoff sie geimpft worden sind. Und wenn wir da nichts finden, aber sie behaupten, sie seien mit X, Y oder Z geimpft worden und wir finden dann nicht die Spuren da drin, dann haben sie euch belogen, betrogen und ins Verderben geschickt. Ich bin ein bisschen mittelalterlich strukturiert und denke dann immer am Brunnenvergifter nach und was man mit denen wohl gemacht hat.
Ja, es ist traurig, es ist schlimm. Ja, es ist schon wirklich krass, was da mit vielen von uns gemacht wurde und ja immer noch gemacht wird. Ne? Holger, ich bedanke mich für das tolle Interview und tolle Gespräch mit dir. Das ist immer wirklich, wirklich schön. Ich bedanke mich auch ganz doll für eure unermüdliche Arbeit an so vielen Fronten. Und ich freue mich immer, wenn wir uns austauschen und miteinander, voneinander lernen. Holger hat einen tollen Kanal, der heißt Diene dem Leben, wird unter diesem Video verlinkt. Da sind immer super schöne, informative Mutmach-Beiträge, aber auch informative Sachen, um einfach wieder in die Eigenverantwortung zu kommen und vielleicht über das eine oder andere doch nochmal nachzudenken. Wir hier in der Praxis haben diesen Test, dieses Testgerät. Also wer da Interesse hat, kann jederzeit sich hier auch dafür anmelden oder vorbeigucken. Und wir haben auch die entsprechenden Mittelchen und natürlich atmen, essen, bewegen. Das darf jeder selber in die Hand nehmen. Und wenn ihr Fragen habt oder irgendwie Informationen noch mehr braucht, dann meldet euch gerne, kommentiert das Video, wenn es euch gefällt, liked es gerne oder teilt es auch. Es gibt so viele Menschen, die einfach noch Aufklärung benötigen zu diesem Thema, das in meinen Augen sehr, sehr wichtig ist. Ja, in diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen eine schöne Woche. Holger, vielen lieben Dank. Es ist mir immer ein ganz, ganz großes Vergnügen mit euch. Euch meine ich deine Sabine, deine liebe Frau und dir. Wir sehen uns ja eins öfter mal, auch privat, persönlich, um uns auszutauschen und auch so. Also ich danke dir von Herzen und ja, allen anderen da draußen eine schöne Woche, eine schöne Zeit und es ist nichts Wichtigeres als gesunder Menschenverstand. Schaltet den mal wieder ein. In diesem Sinne. Tschüss.
Das war Mythos Gesundheit, dein Blick hinter die Kulissen. Bis zum nächsten Mal und denk daran, es gibt mehr Wege zur Gesundheit, als man uns wahrmachen will.